Hallo, herzlich willkommen in Data seinem Hals. Herzlich willkommen und hallo Maja.
Hi.
Hi, hallo. Schön, dass du wieder hier bist.
Ja, danke, dass ich hier sein darf.
Ja, entwickelst dich langsam zu einem Stammgast. Das finde ich sehr schön. Ah, das ist jetzt deine vierte oder?
Also drei auf jeden Fall, oder?
Drei auf jeden Fall. Also auf jeden Fall, ich würde mal sagen, ich schätze es mal auf deinen vierten, aber wer weiß das schon? Dein vierter, fünfter, fünfhundertster, wir haben keine Ahnung, wie oft wir das alle schon machen, denn täglich kämpft und stirbt das Murmeltier. Wir wissen nicht, wie oft wir diese Zeitschleife hier schon.
Keine Ahnung.
Das könnte ewig sein. Wir wissen es nicht. Denn wir erinnern uns nicht daran, wenn wir sterben und wieder aufwachen. Im Gegensatz zu Tom Cruise, der das alles so lange durchmacht, bis er keine Lust mehr hat und dann nur wie Tom Cruise es kann, die Welt rettet, um die Zeitschleife zu beenden. Wir reden heute über den Film von 2014, den Military Science Fiction, so nennt sich das, Edge of Tomorrow, oder so wie ich den Film eigentlich damals kennengelernt habe und ganz lange nicht begriffen habe, dass er eigentlich gar nicht so heißt, Live, Die, Repeat. Finde ich ein viel geilerer Titel.
Ja, oder? Aber der wurde auch umbenannt, ne?
Ich glaube, also das war einfach
erst so zurück.
Und das war dann der Slogan und dann haben sie den Slogan als Untertitel aufs Plakat mitgenommen. Ist eigentlich ganz eigenartig. Filme kriegen ja gerne mal in Deutsch den Originaltitel und dann einen deutschen Untertitel. Und hier ist es der Originaltitel und einen englischen Untertitel. Der englische Untertitel ist aber der, unter dem wahrscheinlich die meisten den Film erstmal kennengelernt haben. Und Edge of Tomorrow, ich habe immer an City on the Edge of Forever gedacht und erstmal, also die Star Trek-Episode, und dachte, heißt die jetzt Forever oder Tomorrow oder woran? Erstmal hat mich das erstmal an irgendwas erinnert, bis ich begriffen habe, woran es mich erinnert hat. Ich finde, Edge of Tomorrow ist einfach ein Vatertitel.
Ja, ich fand den anderen auch, ich meine auch, der wäre so ins Kino gekommen, aber weiß ich nicht mehr, irgendwann später kam auch, oder nicht viel später, davor kam ja noch Oblivion mit Tom Cruise. Und deswegen kam ich immer durcheinander, okay, Oblivion, Edge of Tomorrow, Live, Die, Repeat, sind das jetzt drei Filme, welcher ist welcher? Und dann bin ich auch ein bisschen durcheinander gekommen, aber mei.
Bei Tom Cruise Filmen kann man aber auch durcheinander kommen.
Ja.
Immerhin ist es einer der wenigen, in denen er erstmal am Anfang unfähig ist. Das ist immerhin ein Novum. Ein Tom Cruise, der nicht von vornherein alles schon kann.
Der sogar feige ist.
Der sogar feige ist.
Gut. Also ich weiß nicht, ob es mir Tom Cruise selbst hat es mir wahrscheinlich eh nicht sympathischer gemacht. Aber ich fand es mal gut, dass also quasi der Film für Menschen, die Tom Cruise hassen und die auch die ihn lieben. Also.
Ja. Ja, ja, also nicht nur, weil er so oft getötet wird und man genüsslich zuschauen kann, wie er regelmäßig zermatscht und umgebracht wird, sondern auch, weil er einfach weil so ein Arsch ist am Anfang, so ein Antityp, obwohl ich Tom Cruise schon immer als Antityp empfunden habe. Ich kenne den, mein erster Tom Cruise-Film war Cocktail. Dann Rain Man. Ich habe Top Gun zum Beispiel nie gesehen. Und in Cocktail, das ist dieser Cocktail-Mixer-Film aus den 80ern. Das war einer, der, den habe ich sogar im Kino gesehen. Und ich kann mich noch ganz groß an diesen Kinogang erinnern. Der Film ist sagenhaft dämlich. Da ist er halt so ein super cooler Cocktail-Mixer. Ich habe keine Ahnung mehr, worum es in dem Film sonst noch ging. Aber ich kann mich an den Kinosaal erinnern. Das war so ein Kellerkino in Schweinfurt. Das Cinema, das heute eine Kneipe ist, heißt aber immer noch so. Und Tom Cruise war halt die ganze Zeit so ultra cool und ultra lässig, dass ich, als ich dann später Rain Man gesehen habe, das hat mich sehr angenehm überrascht, weil Tom Cruise in Rain Man ja auch erstmal so ultra cool und ultra lässig ist, aber irgendwie der Arsch. Und dass er sich dann, dass er dann eine Wandlung durchmacht, zwar am Ende immer noch irgendwie cool und lässig ist, aber zu einer sympathischen Figur wird, das hat mir damals tatsächlich Tom Cruise für mich so ein bisschen ziemlich früh mein Blick auf Tom Cruise verändert. Also zu einem ja, ich weiß nicht sagen, zu einem Positiven, sondern halt, dass Tom Cruise als Schauspieler eben nicht nur so eine Abziehfigur ist, die er halt ja in ganz vielen Filmen letztendlich dann, als der da noch immer wieder rüberkommt.
Er spielt immer wieder die gleiche Rolle eigentlich, aber halt manchmal bricht er dann so aus wie bei Rain Man oder auch bei Tropic Thunder. Dieser ganz seltsame Film, wo er auch so ein... War der nicht da so ein glatzköpfiger, dicker, schimpfender Typ?
Okay.
Auch so richtig krass unsympathisch. Aber okay, der Film war sowieso... Ich weiß nicht, ich habe den einmal gesehen, aber mir ist halt nur hängen geblieben, dass Tom Cruise mal so ein bisschen Mut zur Hässlichkeit hatte. Das ist alles, was mir von dem Film eigentlich hängen geblieben ist.
Ich habe überhaupt keine Erinnerung an den Film, muss ich jetzt zugeben. Was ist denn das für ein Film? Irgendwas klingelt da. Ja, Tom Cruise ist jetzt nicht so ein Name, der mich ins Kino lockt oder dazu lockt, einen Film anzuschauen. Er ist aber auch so, obwohl ich Tom Cruise als Mensch total indiskutabel finde, absolut total ein totaler Antityp, aber er ist auch nicht so, dass er mich abschrecken würde, einen Film anzuschauen. Wenn mich ein Film interessiert mit Tom Cruise, schaue ich mir den schon an, aber in der Regel, er muss mich schon wirklich interessieren. Das war jetzt hier der Fall, obwohl ich dieses Genre, dieses Military Science Fiction, halt Science Fiction Filme, die quasi um so einen Kriegseinsatz herum gestrickt sind, die kann ich eigentlich so gar nicht ab. Das ist normalerweise echt nicht meins. Und
Also ich habe auch keine Ahnung, warum ich habe manchmal so Military Science Fiction Sweet Spots oder so. Das liegt wahrscheinlich an Stargate. Ich liebe ja Stargate. Und ja, deswegen natürlich. Bin ich nicht so abgeschreckt. Natürlich, sobald es irgendwie so extrem, weiß ich nicht, faschistische Züge annimmt oder so, bin ich auch raus. Aber ich finde, jetzt war es einfach halt das Militär, so wie es halt in der wahren Welt ist, dass ein Krieg gegen eine Invasion von Aliens führt. Und ich fand, so dieser Rahmen war... Ja, dann, also der ganze Rahmen, das hat ja gepasst. Also es ist einfach die Begleitung von so einem Militäreinsatz. Und es ist jetzt nicht so, dass das Militär so großartig verherrlicht wurde, fand ich. Von daher war es eigentlich okay. Also die waren jetzt nicht so die den super Durchblick haben und wissen, was auf sie wartet. Oder überhaupt das mit den Zeitschleifen gecheckt haben.
Ja.
Von daher ging es eigentlich. Und ich meine, die Figur, die Tom Cruise spielt, ist jetzt auch kein... Super Militärstratege, der war ja PR-Typ am Anfang, der sollte ja eigentlich diesen alles entscheidenden Angriff irgendwie filmisch begleiten und quasi ein bisschen Propaganda liefern. Da hat er halt so viel Schiss gehabt und hat gesagt, will ich nicht, eigentlich desertiert und war jetzt sozusagen der Arsch. Also kein sehr strahlendes Bild für so Militärhoschis.
Es ist wahrscheinlich auch so ein bisschen der Unterschied zwischen ganz klassisch einem Kriegsfilm und einem Antikriegsfilm. Klassische Kriegsfilme gibt es heute nicht mehr so viel. Sowas wie, ich schieße jetzt mal ins blaue Steiner, das Eiserne Kreuz. Vielleicht ist es gerade, bin ich gerade total auf dem falschen Trichter. Und das ist möglicherweise der Antikriegsfilm des frühen 20. Jahrhunderts. Ich habe keine Ahnung. Aber so ein Antikriegsfilm wie, was weiß ich, Full Metal Jacket, das ist ja wirklich ein ganz, ganz deutlicher Antikriegsfilm und das gibt es ja in allen Abstufungen. Das hier ist jetzt so kein patriotischer Militärfilm, genau das. Ob ich den jetzt als Antikriegsfilm nehmen würde, weiß ich allerdings auch nicht. Der rangiert irgendwo so dazwischen. Wie du sagst, es ist halt einfach das Militär, so wie... sowas halt.
Als Protagonist.
Als Protagonist. So. Das ist als Rahmenhandlung ist es das Militär.
Ja, weil im Endeffekt fühlt es sich ja an, dadurch, dass diese Zeitschleifen ausgelöst werden. Also für mich hat es sich sehr danach angefühlt, ach, kommt mir so bekannt vor, ne? Wenn du ein Computerspiel spielst, dann stirbst du und musst wieder von vorne anfangen. Und so kommt auch die Figur von Tom Cruise rüber, finde ich, wie so ein Spieler, der plötzlich ins Spiel geworfen wird und er kommt ja auch immer ein Stück weiter. Mhm. Er hat ja am Anfang, glaube ich, das Ziel, von dem Strand, wo dieser Kriegseinsatz stattfindet, wegzukommen. Dann ändern sich auch so seine Taktiken, wenn er merkt, okay, das klappt nicht. Dann brauche ich Rita, die zweite Hauptfigur als Hilfe.
Ich glaube, wir sollten erstmal den Inhalt kurz erzählen, für die, die es jetzt nicht so parat haben. Denn ich hatte es tatsächlich, bevor ich den Film jetzt geschaut habe, das war das zweite Mal, dass ich den überhaupt gesehen habe. Und das erste Mal halt ungefähr damals, zu der Zeit, als der auf DVD rauskam, hatte ich den auch nicht mehr parat. Also, wenn das machen wir jetzt vielleicht erstmal, bevor wir über den Film reden. Was passiert eigentlich in dem Film? Würdest du das versuchen?
Ja, weil ich muss zugeben, ich habe den, glaube ich, 7 oder 8 Mal gesehen. Okay. Frag mich aber nicht, warum. Ich liebe Zeitschleifen und eigentlich geht es nur um eine Zeitschleife. Also wenn man ganz grob zusammenfassen wollen würde, geht es um Bill Cage, einen Major, der für die Vereinten Streitkräfte der Erde quasi Propagandafilme macht. Also so habe ich es verstanden. Ja. Man wird so kurz eingeführt, er macht das wohl ganz gut, den Job. Und er soll halt quasi den großen Angriff auf einen Strand quasi wie D-Day. Also mir die Bilder alles erinnert so ein bisschen so, was man so kennt von irgendwelchen Filmen über D-Day, so D-Day-mäßig soll er filmisch quasi begleiten und dann wahrscheinlich einen Propagandabericht darüber machen, wie toll die Menschheit es geschafft hat, sich gegen die Außerirdischen, die halt angreifen, zu wehren. Und er war aber, glaube ich, nie in einem Kriegseinsatz und sagt dann, nee, da habe ich echt keinen Bock drauf, versucht den Chef General irgendwie damit zu drohen, dass er irgendwie schlechte Presse über ihn macht, und der lässt sich das nicht gefallen und steckt den quasi in eine normale Uniform von irgendwie Feldwebel, was weiß ich, in die Tricks da ran.
Ja, oder beziehungsweise er lässt die Offiziersabzeichen von seiner Offiziersuniform abdrängen. Das hat immer noch eine Bedeutung später.
Stimmt. Er lässt die Insignien quasi abmachen und den quasi in so eine Einheit stecken, die an die Front kommt.
Also es ist so, er versucht abzuhauen, wird, glaube durch einen Taser bewusstlos ausgenockt und wacht dann auf in so einem Trainingscamp, wird von so einem Drill-Sergeant zusammengestaucht und stellt schnell fest, dass er nicht mehr Major ist, sondern ein ganz normaler Private, der noch dazu als Deserteur geführt wird und jetzt da den nächsten Angriff mitmachen soll, obwohl er eigentlich absolut keine Ahnung hat, was er da zu suchen hat.
Genau. Vielleicht sollte man auch noch dazu sagen, dass die Menschheit bisher nur einen einzigen Sieg, glaube ich, gegen diese angreifenden Aliens geschafft hat. Die Mimics heißen die. Mhm. Und dieser Sieg war ausgerechnet in Verdun.
Ja.
Und irgendwie hat eine Frau namens Rita Wratowski, wird sie geschrieben. Ich weiß nicht genau, wie sie ausgesprochen wird. Sie wird jedes Mal anders ausgesprochen. Auf jeden Fall Rita. Der Engel von Verdun hatte da irgendwas mit zu tun. Ich glaube, die war die treibende Kraft bei diesem Sieg. Also sie wird auch Kriegsheldin und Postergirl für die Militärs und so. Und genau, ich glaube, das war das einzige Mal, wo bisher die Menschheit halt einen Sieg hatte. Aber irgendwie, weil sie bei dieser Mission jetzt, die Downfall heißt, da gewinnen sie irgendwie. Oder denken sie zumindest, das wird auf jeden Fall was. Und wir erobern das, also ganz Europa wieder zurück, weil ganz Europa unter der Herrschaft der Aliens ist. Und ja, eigentlich ist das so quasi der Anfang, ne? Also quasi, wenn er ankommt in, ich glaube, es ist sogar Heathrow.
Ich glaube ja, auf jeden Fall ist es London.
Genau, also Heathrow quasi rüber dann zum Strand in Frankreich und da geht quasi die Handlung los und wir machen einen Durchgang komplett mit ihm. Und er ist natürlich der absolute Loser in seinem Mech-Suit mit Waffen, die er nicht bedienen kann, und rennt eigentlich seine Einheit hinterher, versucht auch nochmal da zu fliehen, wird aber wieder zurückkommandiert, also zurückbuxiert, glaube ich, richtig von seinem Drill-Sergeant und versucht dann irgendwie weiterzukommen, aber ich glaube schlussendlich, er wird nicht direkt erschossen, sondern er nimmt eine Landmine und richtet die gegen einen Mimic, die explodiert dann und das Vieh blutet auf ihn drauf, und das ist wohl irgendwie so das Geheimnis, was quasi die Zeitschleife startet. Ich das richtig in Erinnerung habe.
Ich habe schon wieder vergessen, wie der beim ersten Mal stirbt. Er kommt nur nicht weit, stirbt, und eins dieser Aliens, und das ist ein besonderes Alien, also nicht so diese üblichen, also die Aliens, gegen sie, die da ankämpfen, das sind, wie soll man die beschreiben? Die haben nichts Menschliches. Technospinnen, ja, so ungefähr wirken die. Und da gibt es eine große, super riesen Technospinne, die blau leuchtet im Gegensatz zu den anderen. Und genau die, mit der zusammen stirbt er, und dadurch vermischt sich das Blut der Technospinne, der Alpha, des Alpha-Aliens, wie wir später erfahren, mit seinem Blut und wie wir später erfahren, bewirkt das, dass er dann in einer Zeitschleife aufwacht, der immer wieder an der Stelle auffängt, wenn er in Heathrow aufwacht und der Drill Sergeant ihn zusammenstaucht und er macht dann, muss immer wieder diese eine Schleife durchlaufen, versucht dann am Anfang erstmal einfach nur zu überleben, lernt mit jedem Durchgang immer mehr und trifft dann irgendwann im, ich weiß nicht wie vielen Durchgang, auf Rita, die ihn erkennt gewissermaßen, also die zu begreifen scheint, die einzige zu begreifen scheint, was mit ihm los ist, dass er in so einer Zeitschleife ist und bevor er wieder stirbt oder sie stirbt, sagt sie ihm, finde mich, wenn du wieder aufwachst. Und dann gibt es wieder eine komplizierte Sache, wie er sich von der Einheit entfernen kann, auch alles immer in so Schritten und immer nochmal einen Versuch, bis er sie dann trifft, bis er sie dann überzeugt, weil sie sich nicht an ihn erinnern kann. Er kann sich an sie erinnern, sie kann sich aber nicht an ihn erinnern. Sie trainiert ihn dann und erklärt ihm zusammen mit einem Wissenschaftler, den er auch erstmal überzeugen muss, dass sie das Ganze auch schon durchgemacht hat. Und das war wahrscheinlich der Grund, warum sie dieser Engel von Verdun ist oder auch die Full Metal Bitch, als die sie bekannt ist. Weil sie dasselbe erlebt hat, hat sie so viele Durchläufe gemacht, bis sie am Schluss einfach die perfekte Kämpferin war, weil sie jeden Schritt schon im Voraus wusste, der als nächstes passieren konnte. Und das trainiert sie jetzt mit ihm, dass er das auch schafft. Mit dem Ziel, eben die Aliens zu besiegen, weil sich herausstellt, wie war das? Das ist keine Omega. Armee im klassischen Sinne, sondern ein einziger großer Organismus. Und diese kleinen Aliens, das sind quasi wie Gliedmaßen, während diese großen Alphas, was ist das, das Gehirn?
So der Zwischenschritt und das Gehirn ist dann dieses riesige Omega-Ding.
Genau, das irgendwo versteckt. Brainbug. Irgendwo versteckt liegt. Und wenn man das Omega tötet, dann kann man das ganze Alien töten. Das Dumme ist nur, das Alpha darf das nicht mitbekommen. Denn so ein Alpha, wenn es getötet wird, dann gerät es selber in diese Zeitschleife 24 Stunden zurück und weiß also schon immer vorher, was die menschlichen Gegner machen. Und nun hat Cage diesen Vorteil. Oh. Es ist eine ziemlich, das wird jetzt, mach du mal weiter. Ich gebe dir mal den Stab wieder ab an dich.
Ich muss auch sagen, ich habe den Film sehr oft geguckt, aber ich habe das Finale, glaube ich, zweimal nur gesehen oder einmal. Weil, okay, ist auch vielleicht ein bisschen so ein Tick von mir, dass ich so Showdowns nicht so geil finde. Und hier ist halt der Witz vom Film sind halt diese Wiederholungen. Mhm. Vielleicht auch nicht unbedingt so die Entwicklung von Tom Cruise, aber einfach nur dieses, ich weiß nicht, ich fand halt dieses Zeitschleifen-Ding einfach nur interessant. Und dann, dass es natürlich ein Ende geben muss, weil ein Film muss ja zum Ende kommen und wir sind ja in Hollywood, also muss es ein Happy End geben. Das hat mich da jetzt auch nicht mehr so weiter interessiert. Aber natürlich, irgendwann kommt man an so einen Punkt, wo man sich so fragt, okay, so zeitreisetechnisch macht das dann gar keinen Sinn mehr. Und wieso finden die überhaupt das Omega? Ich glaube, irgendwie war die Ausrede, dass, weil Cage oft genug gestorben ist, kriegt er dann Visionen von dem Omega und sieht dann, wo es ist. Aber das Omega kann ihn dann erst auch mal verarschen und ihm eine falsche Vision zeigen, wie er irgendwie in irgendeiner Talsperre in der Schweiz hockt und in Wirklichkeit ist es unter dem Louvre. Also irgendwie kommt es dann zu einem positiven Ende, was, wie gesagt, für mich auch nicht so super interessant war, sondern eher so der ganze Teil davor.
Ja, sie schaffen es dann am Ende. Das sind wirklich unglaublich viele Abzweigungen und Wege, die sie ausprobieren. Da wird versucht, den General zu überzeugen, dass sie irgendeine Vorrichtung, die der Wissenschaftler, mit dem sie da zusammengearbeitet haben, entwickelt hat, dass Cage diese Vision kontrollieren kann und der General lässt sich nicht wirklich überzeugen und sie werden gejagt und dann schaffen sie es, Cage und Rita durch die Schlacht durchzukommen mit einem Auto, mit Anhänger, mit einem Wohnwagen hinten dran zu entfliehen und auf einem Bauernhof einen Helikopter zu finden. Und irgendwann merkt Rita, dass sie auf dem Bauernhof, da suchen sie Schutz, nach und nach lassen ihre Anzüge, die haben diese Hoch-Hightech-Kampfanzüge, wie heißt das? Wie heißen diese Anzüge?
Mechanzüge oder so?
Mechanzüge, ja.
So wie Mechas, nur halt mit Menschen drin. Mecha, also richtig, ja. Mehr Menschen.
Du, ich bin kein Anime-Kenner, was das angeht. Das ist nicht meine Welt. Auf jeden Fall, die müssen sie irgendwann zurücklassen und finden dann so eine Verschnaufspause an. So ein paar Kleinigkeiten merkt Rita, dass sie wahrscheinlich schon sehr, sehr oft hier auf diesem Bauernhof waren. Und Cage will aus irgendeinem Grund nicht den Helikopter nehmen. Denn wenn der Helikopter startet, dann würde auch das schlummernde Alien, das irgendwo da in der Nähe liegt, starten. Und er sagt ihr, ja, wir haben das schon unzählige Male gemacht, aber es gibt keine Möglichkeit, wie wir hier mit dem Helikopter wegkommen, ohne dass du dabei stirbst. Und ich will nicht, dass du stirbst, denn wenn ich es schaffe, das Omega zu besiegen, dann bleibst du tot. Nur wenn ich sterbe, und er stirbt oft, entweder durch die Aliens oder wenn er verletzt ist, dann erschießt ihn Rita, denn er muss sterben, er darf nicht verletzt werden, denn sie hat ihre Fähigkeit dadurch verloren, dass sie irgendwann verletzt war und eine Bluttransfusion bekommen hat. Und dadurch hat sie das dann wieder verloren, weil sie dann das Blut von dem Alpha verloren hat. Und er sagt ihr, nein, ich mach das nicht ohne dich. Und dann zieht er die Nummer erstmal komplett ohne sie durch, um das Omega alleine, und das ist dann eine Falle in dem Stausee, und dann geht es nochmal alles zurück, und dann wird die alte Einheit nochmal, die er am Anfang da hatte für weiß nicht wie viele Umdrehungen, wo er am Anfang immer landet, die wird dann zusammengetrommelt und irgendwie überzeugt, und dann entführen sie einen Lufttransporter, fliegen nach Paris, weil unter dem Louvre, unter der Glaspyramide, dann das eigentliche Omega ist, und das müssen sie dann töten, und dann müssen sie dabei aber aufpassen, dass das Alpha, das Omega bewacht, nicht mitbekommt, was sie da machen, denn wenn das Alpha tötet und weiß, was sie da gemacht haben, dann springt das wieder zurück und wird das im nächsten Durchlauf verhindern, und irgendwie schaffen sie es, und sie küssen sich, und Rita opfert sich, und sie haben jetzt keine Möglichkeit mehr, weil ich glaube, Cage hatte da schon eine Bluttransfusion bekommen, irgend sowas. Das ist alles so.
Ja, vorher irgendwann dann hatte er
eine. Und dann am Ende schafft er es, das Omega, dann ist nur noch er übrig, er ist der einzige Überlebende von allen, er schafft das Omega zu töten, wird dann irgendwie ertrinkt und wird von dem Blut des Omegas durchtränkt. Und wacht dann wieder in der Zeitschleife auf, diesmal aber am Anfang des Films, als er nach London reinkommt, wo er diesmal nicht dem General vorgeführt wird, sondern direkt in eine Siegesfeier gerät, weil er das Blut des Omega hasst hat. Und ich glaube, an der Stelle braucht man auch nicht mehr groß nachdenken, was hier eigentlich gerade passiert.
Das ist ja einfach tot, das Omega. Also das ist ja auch so unlogisch, weil eigentlich ist er in der Zeit zurückgesprungen, aber eigentlich ist das, ich glaube, der Witz an der Sache ist dann, das Omega ist dann trotzdem tot. Und dann sind seine Gliedmaßen und Teile, die Alphas und die Kleinen darstellen, dann auch tot. Und deswegen gibt es die große Siegesfeier, und keiner weiß, dass er die Welt gerettet hat.
Ja. Ja, das ist so eine schöne, das ist so ein schönes timey-wimey, wibbly-wobbly Zeitparadoxon. Sowas mag ich ja, auch wenn ich keine Ahnung habe, wie das jetzt zustande kommt. Aber das muss man, glaube ich, auch nicht wirklich den Kausalzusammenhang verstehen. Es passiert halt einfach so. Das finde ich schon spannend. Und mir geht es ähnlich wie dir. Ich mag ja auch Zeitschleifen. Die finde ich immer wieder spannend.
Ich könnte jetzt auch nicht genau sagen, warum. Also wenn mich jemand fragen würde, warum fandst du den Film so geil, dass du ihn dir so oft angetan hast, obwohl du Tom Cruise als Person ja noch nicht mehr toll findest. Ich glaube, es liegt wirklich daran, ich bin auch so ein Fan von Trainingsmontagen. Ich finde die immer cool. Die machen immer sau viel Spaß. Ja. Und im Endeffekt ist der ganze Film so eine riesige Trainingsmontage. Und dieses Gefühl von wegen, die man, dass man als Computerspieler hat, dass man immer besser werden kann. Er verbessert sich ja. Er ist am Anfang noch nicht mal unbedingt moralisch. Also eigentlich auch schon, aber das ist gar nicht so der Kern, was ich auch interessant finde, weil oft geht es ja darum, dass Menschen irgendwie sich moralisch verbessern oder irgendwie toller werden oder keine Ahnung. Mhm. Aber bei ihm ist es diese Fähigkeiten im Kampf, die er dann auch Rita relativ, beim ersten Mal relativ schnell davon überzeugen, ah, du hast das gleiche wie ich, weil du hältst die Hand hoch und ballerst schon, obwohl das Alien noch gar nicht da ist.
Ja. Ah ja, und genau.
Sowas finde ich halt echt cool, wenn so quasi so Nichtskönner dann auf einmal so richtig gut in irgendwas sind oder ja, so halt dieses Trainingsmontage-Ding und Zeitschleife, also das hat mich, glaube ich, so glücklich gemacht,
dass ich den Film einfach mochte. Und man einfach schon daran erkennt, wie glatt diese Abläufe ablaufen, wie er wirklich jeden Schritt vorausrennt. Daran kann man schon erkennen, wie viele Schleifen der durchläuft, weil man sieht jetzt nicht jedes Mal, wie der wieder in dem, auf Heathrow aufwacht und mit dem Drill-Sergeant zu tun hat und alles. Das wird nicht ständig wiederholt, sondern das wird immer sehr elliptisch dann gemacht. Und aber du kannst irgendwann erkennen, der ist jetzt so schnell, der weiß jetzt genau, wo er lang gehen muss, was, wann er sich ducken muss, wann er schießen muss, dass der wahrscheinlich schon 300 Dutzend Male durch, durch diese Hölle durchgegangen ist und alles kennt. Man fragt sich auch, wie oft der am Schluss das gemacht hat, dass der überhaupt noch seinen Verstand am Ende nicht eingebüßt hat, weil
genau. Auch so dieses Ding, das, wovor er im Leben am meisten Angst hatte am Anfang, quasi, muss er quasi jeden Tag erleben. Ja. Also er muss jeden Tag sterben. Und er wird nicht hysterisch oder, was ich auch verstehen könnte, bricht komplett geistig zusammen, sondern da hilft ihm vielleicht auch ein bisschen so sein Egoismus und sein Überlebenswille, weiß ich nicht. Aber er hält quasi durch, solange er immer weiß, okay, jetzt ist mein Ziel, erstmal vom Strand wegzukommen. Dann später ist es, Rita zu helfen oder zu treffen, dass sie ihm hilft. Er will ja eigentlich gar nicht der Held werden. Er will nur, dass sie ihm hilft. Aber sie sagt ihm, nein, du musst der Held werden. Und er weigert sich auch erstmal. Das finde ich auch sehr sympathisch, dass er sich erstmal so, was? Nee, also ich will hier nur runter von diesem Strand, ich will meine Ruhe und dann wird er trotzdem zum Held. Und das hat mir, glaube ich, am besten gefallen.
Der ist auch so ein Held gegen alle Widerstände, also gegen alle äußeren und inneren und noch inneren Widerstände. Ich habe mir an einer Stelle auch, wenn sie den General versuchen zu überzeugen, und der ist so ein richtig starrsinniger, stumpfsinniger, dummer General, der das Offensichtliche nicht versteht. Zumindest kam mir das beim ersten Mal sehen vor, später ist mir klar geworden, der kann das Offensichtliche gar nicht verstehen, weil dieses Konzept, dass die Aliens durch die Zeit zurückreisen können, dass die Aliens ein großer Organismus sind und keine Armee, das ist so fremd, dass jeder Mensch da wahrscheinlich einfach sich automatisch ein neues Konstrukt baut im Unterbewusstsein, um das verstehen zu können, weil wir quasi nur das bekämpfen können, was wir verstehen. Und wenn wir es nicht verstehen können, dann bauen wir uns unsere eigene Realität. Aber viel wichtiger ist ja, dass Tom Cruise, dass das Cage hier ein Held wider Willen, nicht nur wider Willen ist, sondern gegen alle Widerstände. Also der hat zum einen die Aliens, gegen die er ankämpft. Dann hat er den General, den er ankämpft. Der hat seine Teamkollegen, der hat den Drill Sergeant, der hat auch Rita, gegen die er immer wieder ankämpfen muss, weil er will ja nicht Held werden. Und jedes Mal, wenn sie ihn, wenn er verletzt ist und er sagt, nein, 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 das geht, ich komme durch, und sie ihm die Knarre an den Kopf setzt und bumm. Das heißt, der bleibt auch eigentlich bis zum Schluss feige, weil ich habe so das Gefühl, jedes Mal, wenn er stirbt, der will nicht sterben. Der weiß, dass er das muss, aber das will er nicht. Der hat also auch diese Feigheit nie ganz überwunden. Das ist ja auch, das ist der innerste Widerstand, seine eigene Feigheit, sein eigenes Ich, seine eigene Persönlichkeit, die sich dagegen sträubt, dass er den Helden spielt. Wenn er zum Beispiel da auf dem Bauernhof den Helikopter nicht nehmen will, sondern lieber mit Rita jetzt Kaffee trinkt, zum einen natürlich, weil er nicht will, dass Rita stirbt, weil er sehr an ihr hängt, zum anderen, weil das halt der einfache Ausweg ist. Und das ist immer der Typ, der lieber den einfachen Ausweg nehmen will, wenn es irgendwie sich ergibt. Das ist wahrscheinlich das, was in ihm ganz tief drin steckt, ist der Typ, der mit dem Grinsen sich aus irgendwie aus der Affäre ziehen will. Der zwar Held sein muss und kämpfen muss, aber eigentlich lieber nicht will.
Eigentlich ist es ja ein Liebesfilm. Weil ganz am Ende schon, ja, schafft das ja dann doch, aber nur, weil er halt Rita liebt. Also man kann das jetzt auch vielleicht so denken, ist es jetzt creepy oder ist es süß? Weil im Endeffekt kennt Rita ihn ja nicht so lange. Und auch am Ende sucht er sie ja dann auf und sie kennt ihn ja auch nicht. Und zum ersten Moment würde ich so denken, okay Junge, wie machst du das denn jetzt? Ich kann verstehen, dass er sich in sie verliebt, über die weil er hat ja Jahre wahrscheinlich mit ihr verbracht, keine Ahnung wie lange. Und auf der anderen Seite, sie kennt ihn ja überhaupt nicht. Ich habe so gedacht, okay, der Film danach würde auch interessant werden, aber wahrscheinlich eher so als Thriller oder so, keine Ahnung. So, er stalkt ihr nach oder so. Aber egal, ich würd's positiv sehen.
Vielleicht auch als Rom-Com einfach nur.
Ja, ja. Das wäre ganz furchtbar. Auch der Film hat ja auch eher so eine humorige, trotz allem Tod, ich weiß gar nicht, sieht man überhaupt wirklich Blut? Also mir kam jetzt nicht, war ja nicht blutig oder gorig in Erinnerung. Keine Eingeweiden oder so, glaube ich. Oder zumindest nicht so, dass es mir jetzt hängen geblieben wäre. Deswegen würde ich jetzt eher denken, positiv.
Ich glaube jetzt nicht übertrieben so, dass ich es gemerkt hätte für einen Kriegs- oder Antikriegs- oder Kriegs-Science-Fiction-Film. Ist er nicht übertrieben blutig. Genau. Aber jetzt auch nicht so glatt gebügelt, dass das jetzt dadurch ein Familienfilm würde.
Ja. Nee, aber ich habe mir, also für mich lese ich das dann trotzdem irgendwo ein bisschen als quasi erst war ein Arsch, ist lange Zeit ein Arsch, ist lange Zeit feige, aber schlussendlich opfert er sich dann doch für seine Liebe und so will ich das halt einfach lesen. Also ich fand, das kam so rüber und dann denke ich mir, ja, dann ist es auch in Ordnung so. Da kann am Ende auch mit dir glücklich werden, wenn sie es irgendwie hinkriegen.
Ich meine, sie opfert sich für ihn und er opfert sich für sie. Und dass er das überlebt, das wusste er ja in dem Moment nicht. Er ist ja dann am Ende davon ausgegangen, sie werden das beide nicht überleben. Also beziehungsweise, wenn sie sich für ihn opfert, dann geht er davon aus, sie bleibt jetzt tot, weil er ja nicht mehr den Tag resetten kann. Weil er das zu dem Zeitpunkt ja schon verloren hat, die Fähigkeit. Und dass er dann am Ende stirbt, Gott, ja, das war nicht der Plan, aber das war eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit. Aber also der konnte ja nicht wissen, dass er dann wiederkommt.
Stimmt. Na gut, dann hat er sich immerhin für das Ziel geopfert. Ja. Also was man ihm halt anrechnen kann, ist so oder so, er hat sich geopfert, weil er nicht wusste, dass er wiederkommt. Für die Erde oder für Rita oder wie auch immer. Also von daher würde ich das positiv sehen. Was ich auch, ich weiß gar nicht, ob du dich vielleicht an die Szene erinnerst, aber die fand ich ganz interessant, als er irgendwann zwischendrin die Schnauze, glaube ich, voll hat und in so eine Bar geht. Und dann sind da so ältere Herren, die sich darüber aufregen, dass die Jugend ja nicht an die Front geht und er rastet so aus. Das fand ich auch ganz interessant. Da habe ich gedacht, ach guck, du hast auch so eine Veränderung mitgemacht. Also am Anfang vom Film waren die Soldaten irgendwelche Leute, denen er quasi verkauft hat, dass sie in den Krieg ziehen sollen. Und jetzt hat er quasi nach der, was weiß ich, wievielten Wiederholung, wo er selber im Einsatz war, so gemerkt, wie schlimm das ist und hat es auch so richtig,
hat die Veränderung gesehen. Das kommt richtig raus, wie er sagt, ich bin zigmal an diesem Strand gestorben. Das kommt so gut raus und das kommt so gut rüber, ohne dass die anderen wissen können, was er da eigentlich sagt, dass man ihm das auch so abkauft. Das ist wirklich gut. Das ist toll zu dem Zeitpunkt, hat das einfach aufgegeben, hat sich davon gestohlen, Motorrad geklaut und nach London reingefahren und merkt aber, dass auch das nichts bringt, weil ja die Aliens drüben über dem Kanal gewinnen und er erkennen muss, nach kurzer Zeit kommt die Invasion in London an und London wird zerstört und er stirbt dann diesmal in London. Also auch das hat ihm nichts gebracht. Das ist immer wieder allein, was du gerade gesagt hast, da wollte ich auch noch drauf eingehen, nämlich ganz am Anfang des Films, bevor er in diese Zeitschleife gerät, wenn man ihn noch als Major, als diesen Public Relations, als diesen schmierigen Werbeheini erlebt, er verkauft ja den Leuten, den Soldaten, diesen Mecha-Anzug, diesen Kampfanzug als die große Super-Wunderwaffe und muss selber recht schnell feststellen, dass die das nicht ist, diese Superwaffe. Das ist die Waffe, wo jeder einzelne Soldat hunderte Aliens wegballern könnte. Jeder einzelne Soldat ist schon eine Armee für sich. Und der ist in diesem Anzug total überfordert. Der weiß nicht, wie man das Ding lädt, wie man das Ding entsichert. Der weiß nicht, wie man das Ding bedient. Der weiß eigentlich gar nichts. Der hat natürlich auch keine große Einweisung bekommen. Und ganz schnell zieht er vor allem den Helm ab. Das fand ich immer sehr eigenartig. Aber natürlich, klar, Tom Cruise mit dem Helm auf dem Kopf sieht ja nicht so gut aus.
Ja, das stimmt.
Der möchte sexy aussehen, deswegen trägt er keinen Helm. Der Helm stört ihn. Der ist nur eine Ablenkung, behauptet er.
Ja, ich komischerweise musste ich dann immer an was denken. Da hatte jemand geschrieben darüber, über Vietnam, also seine Erfahrung in Vietnam. Und er hat auch gesagt, das Erste, was er abgesetzt hat, war sein Helm, weil er damit nicht richtig hören konnte. Ich musste da irgendwie nur dran denken, weil hat jetzt nichts eigentlich damit zu tun, dass er jetzt nicht so gut hört. Aber ich finde, das wirkte auch so, als wollte er sich irgendwie befreien, beweglicher werden. Also der Anzug ist nicht so super beweglich, wie er verkauft hat. Und der Helm ist für mich so quasi der Teil gewesen, den er dann abgemacht hat, um das zu zeigen quasi. Ja. So kam das ein bisschen rüber.
Doch, das klingt eigentlich ziemlich plausibel, was du da gerade sagst. Vor allem, weder der Anzug noch der Helm noch irgendwas ist ein Schutz gegen die Aliens. Das ist, als ob du Butter um dich rumwickelst. So ungefähr schützt den das. Also der Helm macht keinen großen Unterschied. Der ist tatsächlich eher ein Hindernis, dass der wahrscheinlich durch den Helm weniger gut sieht, weniger gut hört. Und wenn wir Rita sehen, die trägt ja auch keinen Helm. Emily Blunt.
Stimmt.
Wäre natürlich auch mit Helm nicht so gut anzuschauen, aber die trägt ja auch keinen Helm und hat aber auch noch dieses tolle Schwert. Das finde ich so geil. Diese riesen Klinge.
Oder es ist, also ich habe immer gedacht, das wäre irgendwie ein Rotorblatt, das sie in der Schlacht von Verdun vom Hubschrauber gerissen hat und damit losgekämpft hat.
Ja, so macht es den Eindruck. Das ist genau, das wirkt tatsächlich wie ein Rotorblatt. Das kann natürlich sein, dass sie das dann später noch verbessert und umgebaut hat, weil das ist ja schon eine Weile her, dass sie das wirklich zu einer Waffe hat. Man sieht ja auch an diesen Trainingseinheiten, bevor die in die Schlacht ziehen, wie fit die ist und wie die trainiert. Und sie trainiert ihn ja auch. Und also das ist quasi eher ein Einzelkampf, auf den die da trainiert, wo die weniger auf Schusswaffe setzt, halt auch wirklich eher auf Frau gegen Alien im Einzelkampf. Und da ist so ein Schwert natürlich gar nicht mal so schlecht, wenn das Alien, wenn der Gegner so nah an dich rankommt, dann ist es unter Umständen besser, man hat irgendwas, womit man auf den Gegner einprügeln oder einstechen oder einschlagen kann, als wenn man jetzt erst schießen muss. Und der sieht viel zu cool dicht aus. Dran ist. Und es sieht viel cooler aus, ja.
Und sie kann die Arme damit abschlagen. Also ich habe, als ich es erstmal gesehen habe, habe ich so gedacht, so, hä? Ist nicht bei Final Fantasy auch so ein, für mich ist das so ein Anime-Schwert, so ein total unproportionales, also viel zu groß für die Person, die es schwingt, ja, und eigentlich auch, abgesehen davon, dass sie es quasi wie ein Ball benutzen muss, wirklich zustechen, ist auch schwierig. Okay, sie hat den Anzug, der ihr Kraft gibt, aber ich glaube, so ein Schwertschmied würde sagen, Kind, was hast du denn da für ein Ding? Was machen wir denn damit?
Ja, deswegen, je nachdem, aus welchem Material das besteht, dürfte das auch total unbalanciert sein und Schwerpunkt und alles. Aber natürlich, sie hat diesen Anzug, die hat also quasi die Körperkraft, die sie eigentlich selber nicht hätte, um dieses Ding zu handhaben, hat sie durch den Anzug. Das ist also schon gar nicht so unrealistisch, dass sie so ein Riesenschwert da benutzt. Aber ich gebe dir recht, das ist eigentlich so ein, das ist so ein Cartoon-Schwert. So ein Computerspiel, eine Computerspielwaffe.
Und ich muss auch zugeben, ich glaube, ich habe sogar irgendwie nachgegoogelt. Und deswegen, das war auch so der einzige Anhaltspunkt, den ich dann hatte, bis ich dann gesehen hatte, okay, das Ganze basiert auf so einer Light Novel, so eine Art kurzer Roman mit Manga, also Bildern. So habe ich das zumindest verstanden. Ich weiß nicht, ob das jetzt stimmt, vielleicht erzähle ich jetzt auch Unsinn.
Aber auf es jeden ist ein Fall, japanischer Kurzroman, so ein Jugendroman ist das, ja, so ein sowas. Illustrierter, ja.
Genau. Also nicht wirklich ein Manga, aber da habe ich gedacht, ah, okay, da macht dieses Schwert auch irgendwie. Ich weiß nicht, ob das die Intention war, so einen Hinweis zu enthalten, aber bei mir hat es voll gewirkt, weil ich halt angefangen habe zu googeln, weil ich mir so dachte, es macht total Sinn innerhalb des Films und alles. Aber trotzdem habe ich mich gefragt, so irgendwie, ich glaube, so ein europäischer Set-Ausstatter oder ein amerikanischer Regisseur oder so, ob der auf sowas kommen würde. Aber vielleicht ist es doch einfach nur mein Bilderhorizont, dass so ein Schwert für mich nach Japan gehört in Manga.
Ja, natürlich, klar, das kann gut sein. Ich meine, was so Design angeht, da vermischt sich ja mittlerweile auch so viel. Ja. Man kennt die Designsprache, das geht quer durch alle Genres durch. In dem Moment, wo gekämpft wird, hast du immer irgendwo auch was Japanisches, das auf Samurai zurückgeht, noch mit drin. Also ganz ehrlich, wenn man darauf steht, sind hier die Schlachten, das sieht schon richtig toll aus. Ja. Es ist normalerweise nicht so meins, aber ich kann da auch Gefallen dran finden. Also ich mag das, wenn das gut gefilmt und wenn die Choreografie stimmt, wenn die Inszenierung stimmt, wenn die Stunts und so alles gut sind. Und natürlich muss Tom Cruise die Stunts alle selber machen und Emily Blunt musste dann auch. Und dieser Anzug muss irgendwie 70 Kilo gewogen haben und muss so schlimm gewesen sein, dass sie erstmal das Heulen vor Schmerzen angefangen hat, als sie zum ersten Mal in dem Ding steckte. Und es gibt da Geschichten, die Stunts, die dann alle selbst gemacht werden müssen, das ist auch so ein Irrsinn, dass sie es beinahe geschafft hat, bei einem der Stunts Tom Cruise umzubringen, weil sie, wenn sie da mit dem Auto unterwegs sind und fliehen, hat sie die Kontrolle über das Auto verloren, musste aber, damit das in der Kamera gut aussieht, bei vollem Tempo da lang rasen, hat die Kontrolle verloren und ist gegen irgendein Hindernis geprallt. Und beinahe wäre Tom Cruise dabei draufgegangen.
Was hat sie ja die ganze Zeit gemacht, den umgebracht? Also war es vielleicht etwas zu oft, dann hat sich gedacht,
ach, der steht ja eh wieder auf.
Ja, genau.
Morgen ist der wieder da.
Oh je, nee. Aber vielleicht gefällt es ihr deswegen auch so gut, weil es halt wirklich eher wie so ein Tanz ist. Also es wird ja auch quasi rübergebracht dadurch, dass er sich merkt, jetzt einen Schritt weiter nach links, dann dreh dich um, auch wenn sie da zum General gehen und quasi eigentlich nur durch so ein Gebäude durchgehen und versuchen an allen vorbeizukommen, um zum General zu kommen. Das ist ja quasi wie ein einstudierter Tanz.
Das ist wie, das ist wie Bill Murray. Ich meine, täglich grüßt das Murmeltier. Klar, da kommt jeder irgendwie drauf. Aber es gibt ja auch so viele schöne Szenen in täglich grüßt das Murmeltier, wo er genau weiß, wer wann was gerade macht, wenn er diesen Geldtransport ausraubt. Ja, genau. Das ist genau das. Jetzt stehen bleiben, jetzt duckt er sich, jetzt einen Schritt zurück und jetzt zugreifen und genau so funktioniert das. Und dann sind sie bei dem General drin. Und wie kommen wir jetzt raus? Keine Ahnung, hier waren wir noch nie vorher. Genau. Jetzt müssen wir improvisieren. Ja.
Aber es ist wirklich wie im Computerspiel. Also es ist wirklich 100% wie in einem Computerspiel.
Ja, das stimmt.
So, oh mein Gott, ich war hier noch nie, ich habe es ja noch nie in das Level geschafft. Was muss ich machen? Und dann muss ich ja fast, also früher zumindest, musste ich ja quasi fast sterben, wenn ich nicht durch Zufall irgendwie den richtigen Weg gefunden habe. Und da wusste ich auch nicht, was ich mache. Da musste ich mir halt einfach nur merken, für wenn ich später sterbe, dass ich halt wieder weiß, wie ich es in dem Bereich gemacht habe.
Gut, meine Computerspielerfahrungen sind ein paar Jahrzehnte zurück. Das war noch auf dem C64. Aber auch da gab es genau diesen Lerneffekt. Jetzt bin ich hier gestorben. Beim nächsten Mal muss ich aufpassen, dass Gianna von Gianna Sisters hier drüber springt. Oder Bruce Lee oder was auch immer wir da gespielt haben. Kleine Pixel, die rumgerannt sind und drip, drip, drip gemacht haben und irgendwo gestorben sind. Und beim nächsten Mal wusste man, jetzt hier hüpfen. Dann stirbt man nicht und dann stirbt man kurz danach später. Und beim nächsten Mal dann wieder ein bisschen weiterkommen.
Ja, im Endeffekt hat sich das ja auch nicht geändert seitdem. Also, ich meine, jetzt ist es vielleicht, sind die Spiele komplexer und man hat jetzt nicht unbedingt immer so einen vorgefertigten Weg, den man gehen muss. Aber im Endeffekt muss man ja entweder alle Texte durchlesen, ich denke jetzt gerade an so Rollenspiele und genau aufpassen und kriegt es dann vielleicht hin. Aber im Endeffekt, spätestens wenn man irgendeinen Boss vor sich hat, muss man ja erstmal rauskriegen, wie man gegen den kämpft. Und wenn man dann stirbt, muss man es halt nicht mehr wieder machen.
Ja, es ist immer noch Live, Die, Repeat.
Das ist, ja, genau.
Deswegen hat der Titel so toll gepasst. Ja. Das, der Titel war einfach perfekt. Live, Die, Repeat. Edge of Tomorrow ist total generisch dagegen.
Ja, aber
Vor allem, wenn man es auch noch übersetzt hätte, an der Kante, am Rand des Morgen, das hätte dann auch schwulstig geklungen. Das musste man Englisch lassen, damit das nicht schlimm klingt.
Wie hieß die Novel? Ich glaube, die hieß All You Need Is Kill. Ich glaube, das war dann auch zu platt.
Ja, okay, das hätte irgendwie auch gepasst. All You Need Is Die, All You Need Is Kill. Naja, ich weiß nicht.
Ja, aber Live, Die, Repeat war schon... Ich weiß auch gar nicht, hast du irgendwie mitgekriegt? Ich hatte immer so gelesen, dass es die Kritiken eigentlich relativ positiv waren, aber eher so untergeistert, also nicht so wirklich begeistert, sondern eher so, ja, der ist ganz gut, aber nicht so toll, hat er irgendwie Geld gemacht? Ich habe das überhaupt nicht mitgekriegt.
Nee, sowas darfst du mich nie fragen, weil zum einen Zahlen haben für mich keine Bedeutung. Du kannst mir sagen, der Film hat so und so viele Millionen, Milliarden eingenommen und ich nick dann und tu dann, als ob ich beeindruckt bin, als ob solche Zahlen für mich irgendwas bedeuten. Ich weiß es einfach nicht. Da kannst du mir alles sagen und fragen schon mal bitte gar nicht.
Weil so, ich hatte eher so das Gefühl, das war jetzt sowas, wo man gesagt hätte, ach, guck mal, der ist jetzt auf DVD raus oder dann halt bei Amazon erschienen oder so, ach, den kann man ja mal angucken. Und dann waren alle überrascht, wow, der ist ja gar nicht so schlecht. Also das, so war es bei mir zumindest, dass mir eher so vorkam, als wäre der so ein bisschen untergegangen. Und auch, es sollte ja eigentlich auch einen zweiten Teil geben. Mhm. Angeblich ist es immer daran gescheitert, dass weder Tom Cruise noch Emily Blunt Zeit hatten. Weiß ich jetzt auch nicht. Aber ich weiß auch gar nicht, wie will man das denn weitererzählen.
Ach Gott, da ein gutes Team an Schreiberlingen hin, die hätten sich schon was einfallen lassen können. Im schlimmsten Fall wäre es halt eine schlechte Fortsetzung gewesen, aber irgendwas hätte man sich da, ich meine, die Möglichkeit ist ja da. Man hat ja dieses offene Ende, dass er jetzt immer noch diese Fähigkeit hat, noch dazu eigentlich eine noch erweiterte Fähigkeit. Er hat ja nicht nur die Fähigkeit des Alphas gewonnen, 24 Stunden, also gewissermaßen der Alpha, wenn er stirbt, kehrt genau 24 Stunden zurück. Cage, wenn er stirbt, kehrt nicht 24 Stunden zurück, sondern die 24 Stunden vor dem Tod des Alpha. Deswegen ist es ja eine unterschiedlich lange Zeitschleife. Und das Omega, das er da getötet hat, das, wenn er da zurückkehrt, hat er ja die Zeit verändert, die Zukunft, und das trotzdem in die Vergangenheit mitgenommen, diese Veränderung. Das heißt also, da hätte man jetzt eine noch größere Sache drauf aufbauen können. Da wäre alles möglich gewesen. Ist schon ein bisschen schade. Also, naja. Aber Gott, Tom Cruise wird auch noch seine Stunts machen, wenn der 100 ist. Der ist eigentlich jetzt schon viel zu alt dafür.
Ja, wie alt ist er denn? 60?
80? 90? Ich habe keine Ahnung. Nee, ich glaube, er ist 60 ungefähr um den Dreh rum.
Ja. Also gefühlt gab es den ja schon immer. Also als ich klein war, gab es den schon im Kino gefühlt. Und jetzt ja auch immer noch irgendwie. Der wird zwar irgendwie ein bisschen älter, aber...
Der ist halt wie Käse. Dann nur reifer. So ein guter Käse könnte heute auch noch alle seine Stunts machen. Mhm. Und wie so ein Käse stinkt Tom Cruise im echten Leben.
Ja, aber das siehst du ja nicht im Fernsehen. Genau,
im Kino, im Kino riecht man den nicht. Das anrüchige, den Scientology-Geruch, den riecht man nicht, den Käse. Mhm. Mhm. Den hat man nur im echten Leben.
Deswegen... Also muss ich mich nicht schämen, dass ich den Film so oft gesehen habe.
Ach woher? Ich schaue mir solche Filme nicht so oft an, weil sie mich anstrengen. Es ist einfach es passiert zu viel auf einmal. Und ich merke, wenn ich den Film einmal gesehen habe, deswegen hätte ich ihn mir jetzt auch nicht nochmal angeschaut. Wir haben die Aufnahme einmal verschoben, weil Covid mich mal wieder besucht hat. Ich habe mir einen zweiten Strich geleistet. Hätten wir es jetzt nochmal verschieben müssen um mehrere Wochen, hätte ich es wahrscheinlich eher ganz ausgesetzt, weil ich glaube, ich hätte mir den so schnell nicht nochmal angeschaut, weil das so die Sorte Film ist, die mich etwas auslaugt. Wenn ich den gesehen habe, dann ist es wie so ein hektischer Dauerlauf gemacht. Danach brauche ich immer erstmal Ruhe. Aber er ist toll, der Film. Der ist absolut sehenswert und macht Spaß, wenn man auf Zeitschleifen, Logik und Unlogik steht. Zeitreisen sind eh immer eine tolle Geschichte, wenn da sich jemand eine gute Zeitreisen-Idee ausdenkt, das lohnt sich doch eigentlich immer, finde ich.
Ja, mich beruhigt er eher. Ich glaube, ich habe den auch immer gesehen, wenn es mir nicht so gut ging und dann lief der halt so und dann, ach ja, es geht wieder von vorne los, ist alles in Ordnung. Und dann mal so im Halbschlaf, mal so vorgespult. Weil das ist, ich glaube, wenn man so Szenen hat, die man nicht mag, kann man ruhig vorspulen. Ist auch stimmt. Egal. Also sonst, ich glaube, bei dem Film habe ich entdeckt, dass man Filmen auch teilweise vorspulen kann. Das wäre vorher so ein Sakrileg gewesen, aber ich glaube, bei dem Film habe ich das erste Mal festgestellt, du kannst dir auch mal einen Film angucken und kannst auch die Stellen vorspulen, die du nicht magst.
Naja gut, bei einem Film, den ich schon kenne, könnte ich das ja, auch das sowieso Fall. Machen. Bei dem Film wäre ich mir jetzt nicht so sicher, weil ich glaube, ich schon, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, habe ich, glaube ich, nicht wirklich verstanden, was da eigentlich passiert ist. Da hatte ich den auch nur auf Englisch mit, ich weiß nicht mal, ob der Untertitel war, da ist kaum die Möglichkeit gewesen, das richtig zu verstehen. Jetzt habe ich verstanden, worum es eigentlich ging und habe die Zusammenhänge auch einigermaßen begriffen. Ich glaube, wenn man da so ein paar wichtige Stellen überspringt, hat man dann schon wieder Probleme zu begreifen, warum sind die jetzt in Paris und was machen die jetzt bei dem General und wieso hockt der jetzt in einer Bar und wieso trinken die jetzt Kaffee und Zucker, was soll das? Aber generell, wenn man den Film schon 7 bis 8 tausend Mal gesehen hat, dann kannst du alles überspringen. Ja,
nur dann. Beim ersten Mal gucke ich auch immer meistens aus den Showdown. Also Showdown wirklich echt, keine Ahnung.
Du bist kein Showdown-Mensch. Gut.
Nee, das ist ja uninteressant. Ich meine, man weiß ja, dass, also natürlich, es gibt bestimmt auch Showdowns, die ich cool finde, mir fällt jetzt halt gerade keiner ein, aber wenn ich mir das so gerade bei diesem Film vorstelle, man könnte quasi ab der Stelle, wo die, seine Crew da sozusagen tot ist, einfach vorspulen, bis er dann quasi realisiert, was Phase ist. Also, dass das Vieh tot ist und er quasi in dem Helikopter aufwacht. Da kommt man dann nochmal gucken und sich das Ende angucken. Aber ich weiß nicht. Vielleicht ist es doch einfach zu viel Action ohne irgendwas Interessantes.
Es ist, also ich weiß nicht, da bin ich nicht ganz bei dir, weil ich schon wissen will, wie sich's eigentlich auflöst. Aber es ist tatsächlich komisch gewesen, weil ab da wurde's plötzlich total herkömmlich. Er kann jetzt nicht mehr sterben. Das heißt, die Magie ist weg. Jetzt müssen sie halt so einen Action-Showdown machen, den man schon auf eine andere Weise 1000 Mal gesehen hat, in 1000 gefühlt anderen Filmen, da ist jetzt plötzlich nichts Besonderes mehr. Das ist zwar toll und spannend gemacht und super gefilmt und was nicht alles, aber es ist halt einfach nur ein ganz normaler Action-Showdown plötzlich gewesen. Das stimmt. Aber ja, gebraucht hätte ich ihn schon.
Ersten Mal auf jeden Fall. Beim ersten Mal habe ich bestimmt da gesessen und mir so gedacht, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, wie geht's jetzt weiter? Also nicht so ganz, aber so ein bisschen so, wow, wie geht's jetzt weiter? Aber so spätestens so beim zweiten Mal, vielleicht habe ich ihn dann auch einfach ausgemacht. Also es gibt, ich kann Filme öfter gucken, ich kann auch Serien öfter gucken, aber so, wenn so richtige Showdowns kommen, weil meistens wird nicht viel gesprochen, wenn es ein Action-Showdown ist. Und das ist halt so das Übliche. Wenn ich da, wie du sagst, irgendeine neue Magie zum Beispiel auftaucht oder ein neuer Witz an der Sache ist, dann ist quasi der ganze Film vorher ist ja quasi das Interessante. Der Held macht seine Entwicklung durch und am Ende kann er nur gewinnen.
Das ist mein persönliches Godzilla-Phänomen. egal wie cheesy die Godzilla-Filme auch waren, solange die menschliche Handlung und jetzt gerade so speziell die Godzilla-Filme aus den 60ern und 70ern, die waren zum Teil wirklich cheesy, was da abging, wenn war halt die menschliche Handlung. Und eigentlich ist das Spannende, wenn dann die Monster am Ende aufeinandertreffen, Godzilla gegen das Monster mit der Kettensäge, der Kreissäge im Bauch oder das Müllmonster oder irgendwas. Das ist eigentlich das, was man dann sehen will. Da wird es dann ja eigentlich spannend. Aber das heißt, da hat man dann eine Viertelstunde einfach nur Monstergekloppe, egal wie gut oder schlecht oder albern das inszeniert ist. Und wir hatten ja auch hier im Delta San Hals mal den Film mit Chad Jaguar besprochen, wo Godzilla auf seinem eigenen Schwanz dahin gleitet, um dem Gegner die Füße in den Bauch zu rammen. Und das wiederholt, weil es so toll war. Das ist natürlich dann ein Highlight, aber generell ist das so die Phase in jedem Godzilla-Film, wo ich einschlafe. Sobald die Monster aufeinander eindreschen, bin ich weg. Und das ist dann hier auch so der Fall. Hier kann jetzt eigentlich nichts wirklich Cleveres mehr passieren. Hier ist jetzt einfach nur noch Action. Und da passiert dann bei mir auch, dass das Interesse dann so ein bisschen nachlässt.
Ja, weil die langweiligste Action ist oft im Showdown oder zumindest ab einem gewissen Punkt des Showdowns. Vielleicht gibt es dann auch erstmal so die Frage, wie lösen wir das Problem, das quasi im Showdown gelöst wird, und dann fängt es auch so ein bisschen an. Aber dann meistens bei irgendwie so Hollywood-Filmen, die irgendwas mit Action zu tun haben, gibt es halt wirklich irgendwo den Punkt.
Hm.
Oder sie hauen sich einfach stundenlang langweilig auf die Nase. Das finde ich auch mal ein bisschen schade, das ist immer recht.
Also da muss ich jetzt ehrlich sagen, dass ich einfach nicht so viele Hollywood-Action-Filme sehe, dass ich das jetzt wirklich bestätigen kann. Gefühlt würde ich dir jetzt total zustimmen, aber ich merke es gerade. Ich wollte jetzt ein Beispiel bringen und habe keins.
Oh, also so meine ganze Jugend gefühlt, die Actionfilme der 90er, vielleicht auch noch der 80er in Wiederholung. Ich erinnere mich da auch noch dran, als ich so klein war und es dann gucken durfte, so das erste Mal länger aufbleiben, um Terminator zu gucken oder so.
Oh, ja.
Ich will, bei Terminator ist jetzt kein gutes Beispiel dafür, aber so diese ganzen Actionfilme, die quasi dem gefolgt sind, oder Lethal Weapon oder keine Ahnung. Und irgendwann, ich weiß es immer noch, da war so der Punkt, weil die Filme hat man ja auch meistens öfter gesehen, weil im Kabelfernsehen wurden die halt wiederholt.
Ja.
Und dann irgendwann weiß ich noch, ja, okay, jetzt kann ich eigentlich auch ins Bett gehen. Das ist jetzt auch egal, jetzt ist halt, jetzt kommt das Finale und dann ist es halt auch irgendwie lang. Deswegen habe ich das so krass in meinem Kopf drin. Vielleicht ist es auch eine falsche Erinnerung, aber für mich ist dieses Gefühl.
Ja, okay, das kann schon älter sein.
Geh jetzt ab ins Bett.
Ja. Ja, älter und ins Bett.
Guter Stichpunkt, ne?
Guter Stichpunkt, echt. Es ist noch gar nicht so spät, aber ich bin immer noch ein bisschen angeschlagen. Ich glaube, wir haben eigentlich so, wir könnten jetzt tausend kleine Details noch rauskramen, finde ich, müssen wir aber gar nicht unbedingt.
Nee.
Ich würde sagen, wir bringen jetzt mal den hier das Edge of Tomorrow an die Kante, an das Edge der Besprechung. Ganz schlecht. Super Überleitung. Es ist auf jeden Fall ein schöner Film und ich freue mich, dass du den mit mir besprochen hast. Aber da kommen wir jetzt, bevor wir Schluss machen, kommen wir noch zu was anderem. Ich habe nämlich nochmal Post bekommen. Und zwar diesmal eine nette kleine Postkarte. Ich halte die mal in die Kamera, ob du das sehen kannst. Sieht toll aus.
Ja,
aus Irland, aus dem Trinity College Long Room. Das ist eine riesige Bibliothek, ganz tolle, lange Bibliothekssäle. Und das ist eine Urlaubspostkarte, die mir Tanja hierher geschickt hat. Ganz kurzer Text. Lieber Felo, herzliche Grüße von meiner kurzen Irlandreise. Podcast mit Postcards oder so ähnlich. Alles Liebe, Tanja. Das war, weil wir von Matthias, glaube ich, haben wir schöne Postkarten bekommen mit dem Hashtag Postcards for Podcasts. Und das Schöne an Postkarten ist, wenn man den Hashtag nicht 100% richtig schreibt, macht es nichts, weil es ja eine Postkarte ist. Da weiß der Empfänger trotzdem Bescheid. Weil ich liebe diese tolle Bibliothek. Ich bin gerade in meinem Buffy Rewatch.
Ui.
In meinem Buffy Rewatch. Hast du Buffy gesehen?
Ja, klar.
Ja, klar. Na, weiß man ja nie. Ich habe das damals in den 90ern nicht gesehen. Ich habe Buffy erst vor...
Später auch.
Später irgendwann entdeckt und bin jetzt gerade bei meinem ersten Rewatch und jetzt bin ich gerade an der Stelle Anfang vierte Staffel, nachdem sie am Ende der dritten Staffel ich glaube, da kann man spoilern, kommt der Bürgermeister, wird zu einer riesen Schlange, Graduation Day, Snyder wird gefressen. Geilster Tod eines Unsympathlings wird von der Schlange gefressen. Und die Bibliothek wird explodiert, alles geht in Flammen auf, die Schule liegt in Trümmern. Und das ist ja auch so eine Zäsur in der Serie, die ich total faszinierend finde, weil ab da ändert sich der ganze Tonfall. Und dann sind sie erstmal in der Uni, Buffy und Willow, und unterhalten sich, ach ja, Mensch, schade, dass Giles nicht hier ist, dass er hier nicht als Bibliothekar arbeiten kann. Und dann kommen sie in die Uni-Bibliothek und sehen diesen riesigen, langen Bibliothekssaal. Und dann, okay, hier ist doch irgendwie mehr Auswahl. So toll war die Auswahl in Giles' Bibliothek dann doch nicht. Und ab da weißt du, so, die Bibliothek wird ab hier nicht mehr das Zentrum sein, in dem sie sich treffen. Das war ja vorher. Haben sie sich ja immer in dieser Highschool-Bibliothek getroffen, die aber irgendwie viel zu geil für eine Highschool-Bibliothek war, aber gleichzeitig auch irgendwie nicht so richtig, weil das halt, das war eh so eine ganz komische Sache. Giles war Bibliothekar an einer Highschool, aber nicht Lehrer. Ich weiß noch, wie das in meinem Gymnasium war. Da gab es keinen Bibliothekar. Nee. Da gab es einen Lehrer oder Lehrerin, der sich auch um die Bibliothek gekümmert hat, die einmal die Woche eine halbe Stunde geöffnet war oder so. Zu irgendeiner unmöglichen Zeit. Da gab es und eine Bibliothek, die nicht nur permanent geöffnet ist, sondern auch in allen unmöglichen Tag- und Nachtstunden geöffnet ist, die dann nachts in die Bibliothek können. In der Schule.
Nee.
Und eine Bibliothek, die hauptsächlich okkulte Bücher hat, das hat mich immer irgendwie, dachte ich mir, irgendwie scheint wirklich sich in dieser Schule niemand für diese Bibliothek zu interessieren. Die können da einen Werwolf im Käfig halten und keiner merkt das. Die können da kämpfen und trainieren und Monster bekämpfen und niemand merkt das. Diese Highschool war eh ein Kuriosum, fand ich.
War das nicht so der Witz, dass sie sich in der Bibliothek treffen und die Bücher da haben können, weil sowieso keiner dahin will von den Schülern? Okay, gut.
Hin und wieder hat man mal einen anderen Schüler da gesehen und das war immer irgendwie eigenartig, weil sie sich ja nie drum gekümmert hat, wenn Leute irgendwie neben denen sitzen, die treffen sich ja auch in der Cafeteria und so und reden über die Vampire und Monster, die sie gerade bekämpfen, und um sie rum sitzen aber alle anderen Schüler und später Studenten und hören alles. Und haben sie sich in der Bibliothek auch nicht drum gekümmert, wenn dann sich da tatsächlich mal ein Schüler dahin verirrt hat.
Ach, wir reden über ein Computerspiel.
Ach,
Dungeons and Dragons Runde, sorry.
Ich fand das auch so schön, als da die Computer, mein Gott, das waren noch die 90er, Ende der 90er, als da die Computer einzog. Das fand ich sehr faszinierend. Ich fand es fast schade, dass Willow später zur Hexe wurde, weil sie als Computer-Nerd hat es mir so viel mehr Spaß gemacht, weil das einfach so die Zeit war, wo Computer noch so was ganz anderes waren als heute.
Was klobiges, cremefarbenes.
Ja, genau. Mit so tollen Fenstern, die noch so ganz besonders aussahen und auch so anders funktioniert haben als in Buffy. Auch das hat irgendwie nicht so funktioniert, wie ich mich dran erinnere.
In allen Filmen.
Ja, generell. Immer und
wäre noch
überall.
Schlimmer. Jetzt regt man sich ja vielleicht auch auf. Aber damals, das war ja richtig schlimm. Was man da alles machen oder nicht machen konnte mit Computern, was einfach nur Schwachsinn war.
Großartig. Ich dachte auch, Computer, das ist das Tollste. Den musst du nur einschalten und irgendeinen Befehl geben. Ja, habe ich gedacht.
Und programmieren.
Und dann hatte ich.
Programmieren ist total easy.
Ja, ja. Man tippt da auch die ganze Zeit nur rum und tippt wie ein Wille. Klack.
Man muss nur die Zaubersprüche können.
Genau, so machen das Hacker. Die tippen die ganze Zeit. Wahnsinn.
Und.
Setzen Kapuze auf, ja, ist ganz wichtig.
Kapuzenpulli
aufsetzen. Ja, du kennst dich aus, du weißt Bescheid.
Voll der Hacker.
Ja. Mhm. Okay, Old Library, Trinity College, Dublin. Vielen Dank, Tanja, für diese wunderschöne Postkarte. Ich kann jetzt nochmal schauen, ob vielleicht eine E-Mail angekommen ist. Wenn ich das jetzt hier gerade habe. Müheloses Reinigen. Das ist Spam. WLAN ohne Volksburg. Das ist auch alles Spam. Spam, Spam, Spam. Spam, Spam, Spam. Lovely Spam, Spam, Spam. Monty Python. Die Ritter der Kokosnuss. Kennst du das? Wenn sie
Ich bin so Monty Python.
Wenn sie da, ich bin mir gar nicht sicher. An irgendeiner Stelle gibt es den Spam-Song bei Monty Python, vielleicht war das auch Flying Circus. Auf jeden Fall gibt es hier, so wie ich das sehe, gerade keine E-Mail. Ihr dürft aber trotzdem gerne eine E-Mail schreiben, wenn ihr das wollt, an kontakt@data-sein-hals.de oder ein Kommentar at www.data-sein-hals.de hier unter den Shownotes oder auf Twix oder Facebook oder auch eine Postkarte. Die kommen wirklich mittlerweile sehr viel mehr. Ich kriege mehr Postkarten als Kommentare. Ist aber irgendwie auch nett. Kann ich mir aufhängen. Kann ich immer anfassen. Ist haptisch. Und die Adresse findet ihr im Impressum. Habe ich ja schon gesagt? Möglich. Dann habe ich es jetzt gesagt.
Gerade nicht.
Habe ich es jetzt gesagt. Ich habe es in einer der vielen, 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 vielen Wiederholungen gesagt. Das ist auch so eine Murmeltier-Dauerschleife, die Verabschiedungen immer irgendwie dasselbe sind. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank, Maja. Schön, dass du hier warst.
Mich gefreut.
Mich auch. Und vielen Dank euch lieben Zuhörers fürs Zuhören und das war jetzt unser Murmeltierkrieg. Data ist ein Murmeltierkrieg. In dem Sinne, ja, genau. lebt flott und in Frieden und hört nicht auf zu leben, weil in der nächsten Runde kommt ihr immer noch einen Schritt weiter. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Des Podcast-Imperiums.